Ja, meine Damen und Herren, ich will mit der Nachricht gewissermaßen beginnen, dass sich die Angebot, dass sich das Ausbildungsstellenangebot im dualen System 2007 merklich verbessert hat, wie weit das konjunkturelle und wie weit das politische Ursprünge hat, lässt sich nicht genau auseinanderrechnen, aber im gleichen Atemzug muss man sagen, wenn man die Ausbildungsstellennachfrage in der erweiterten Fassung, die nicht die Fassung des Berufsbildungsgesetzes ist, sondern aus der Altnachfrage aber auch nur einen begrenzten Teil mit einbezieht, nämlich diejenigen, die bei der Bundesagentur für Arbeit ihren Wunsch auf einen Ausbildungsplatz aufrechterhalten haben, dann verringert sich die Diskrepanz gegenüber den Vorjahren zwischen Angebot und Nachfrage nicht. Aber wir haben, was die regionale Angebotsnachfragesituation angeht, eine durchaus bemerkenswerte Verschiebung, nämlich dass sich die Arbeitsamtsbezirke, die eine ausgeglichene Angebots-Nachfrage-Relation haben von 59,5 auf knapp 48 Prozent erhöht haben, wobei eine ausgeglichene Angebots-Nachfrage-Relation eine, sagen wir mal, numerische Kategorie ist, aber keine, sagen wir mal, die Realität exakt abbildet, nämlich dass es wirklich zu Ausgleichsprozessen kommt. Sie kennen die Diskussion aus früheren Jahren, wo bundesweit ein ausgeglichenes Angebots-Nachfrageverhältnis mit einem 12,5%igen Überhang des Angebots gegenüber der Nachfrage. Wenn man auf die regionale Ebene ist, kann man davon etwas runtergehen und das haben wir getan. Aber es gibt sicherlich damit noch keinen wirklichen Ausgleich. Bezogen auf die Verteilung der Neuzugänge auf die drei Teilsysteme der Ausbildung sehen Sie dann, dass wir seit 2000 fast unveränderte Relationen zwischen der dualen Ausbildung, der Schulberufsausbildung und dem Übergangssystem haben. In 2006 hat das duale System etwa 1% zugelegt, das Übergangssystem 0,8% verloren. Was überraschend ist und worauf ich nachher noch eingehen werde, ist die relative Unbeweglichkeit im Schulberufssystem. Dafür gibt es Gründe und darüber muss man reden. Die Neuverteilung, und darauf hatte Frau Seber hingewiesen, nach Regionen, zunächst einmal nach Bundesländern, ist extrem ungleich verteilt, wie Sie hieran sehen. Sie können sehen, wenn Sie auf die Mitte gucken, dass zwei große Flächenstaaten, nämlich Niedersachsen und NRW, mit fast 50% Anteilen an dem Übergangssystem, ich sag mal, die kritischsten Werte haben, während umgekehrt Bayern und einige Stadtstaaten zunächst einmal relativ günstig, was den Besatz mit dualer Ausbildung angeht. Bei den Differenzen zwischen den Flächenländern, also Flächenländer Ost, Flächenländer West, muss man im Auge behalten, dass bei den Flächenländern Ost ein nicht unerheblicher Anteil von außerbetrieblichen, betrieblichen Ausbildungsplätzen hier eingerechnet sind, weil im Osten ja diese seit langem diese Sonderregelung gilt, dass hier auch Ausbildungsverhältnisse, die öffentlich finanziert werden und von öffentlichen Trägern auch durchgeführt werden, aber Kammern gemeldet sind als betriebliche Ausbildung. Der Berufsbildungsbericht macht das auch, der bringt diese Verhältnisse. Aber Sie sehen, wir haben schon erstaunliche Differenzen, die für uns etwa in solch einem Fall wie Baden-Württemberg mit einem relativ niedrigen Anteil an dualen Ausbildungsverhältnissen und einem auch relativ hohen Anteil am Übergangssystem schwer erklärbar sind, bei einer im Grunde genommen ja nun wirklich ökonomisch auch sehr kräftigen Wirtschaft. Das haben wir jetzt erstmals nach dem Modell der von regionalen Strukturtypen nach der Clusterung des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsbildung gemacht, dass wir nämlich fünf große, man hätte es auch weiter auf 12 noch weiter differenzieren können, aber diese Differenzierung war uns dann zu kleinkörnig, sodass wir es hier jetzt nach Strukturtypen, die aus Wirtschaftskraft, Arbeitslosenquote und Beschäftigung zusammengesetzt sind, das ist die Definition dafür. Und da sehen Sie etwas ausgesprochen Auffälliges, dass also die großstädtisch, nehmen wir jetzt das zweite Cluster bitte, ja, dass die großstädtisch geprägten Bezirke in Westdeutschland, das heißt Städte wie Köln, Dortmund, Hannover, Hamburg, Berlin, dass die eine ausgesprochen kritische Ausbildungsstellensituation haben, im Gegensatz zu den Zentren, die eine günstigere Arbeitsmarktlage und höhere Dynamik haben. Aber diese Zentren sind wirklich an drei Fingern abzuzählen. Das sind nämlich München, Stuttgart und Frankfurt, die eine relativ günstige, also etwas ausgeglichene in unserer Terminologie Situation haben, während eben dann die mittelständischen ländlichen Gebiete in Westdeutschland wie auch in Ostdeutschland hier nach wie vor im ungünstigen Bereich sind. Die roten Striche heißt immer, das sind die arithmetischen Mittelwerte, sind die dann auch darüber stehen. Bei diesen Regionaltypen, das ist schon interessant, gehen auch, denken wir, Pendlerbewegungen ein. Das sind nicht rein statistisch, sondern es gibt einen Zuzug aus dem Umland in die Großstädte und ein Teil der ungünstigen Relation sehen wir darin, dass hier Pendler, Ein- und Auspendlerbewegungen, weswegen dann möglicherweise auch die mittelständischen, mittelgroßen Bezirke in Westdeutschland mit guter Arbeitsmarktlage dann auch, wie diese Ausgleichsprozesse im Einzelnen verlaufen, kann man nur durch Fallstudien und nicht anhand von statistischen Kennziffern. Aber Sie sehen, und das ist schon bedeutsam und steht etwas in Verbindung mit dem, was ich heute Morgen versucht habe auszuführen, nämlich weil in diesen Großstädten, die ich jetzt auch gerade nenne, gerade der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund auch besonders groß ist. Und wenn dann durch Pendelbewegungen da der Ausbildungsstellenmarkt, sag ich mal, in Turbulenzen gerät, dann können. Also dies, denke ich, ist also weiter zu vertiefen und man muss nur, denke ich, das Problem dieser großständischen Gebiete ernst nehmen. Wir wissen nicht genau, wie stark da auch der Strukturwandel, der ökonomische Strukturwandel sich niederschlägt, weil also ein Großteil von Dienstleistungsbranchen ja relativ ausbildungsschwach ist im Vergleich mit den früheren industriellen Zentren. Wie weit das sind, das müsste man alles weiter klären. So, dann komme ich jetzt auf das, was Frau Weber auch schon angekündigt hat, nämlich das Schulberufssystem. Wir hatten das ja angekündigt, dass wir uns dem in diesem Bericht etwas intensiver widmen wollten. Wir sind auf fast nicht zu behebende Datenprobleme gestoßen. Es gibt in keinem Bundesland irgendwelche Planungsdaten. Wir haben eine Umfrage bei den Kultusministerien gemacht und die haben uns schlicht gesagt, die gibt es nicht, sodass wir die Angebote an Schulberufssystem aus den Schülerinnen und Schülern des ersten Jahres als gewissermaßen realisiertes Angebot, wie es auch die Bundesagentur bei den dualen Ausbildungsplätzen ja macht, weil es auch da keine Meldepflicht gibt. Und hier sehen Sie, dass wir eine beträchtliche, ja, sagen wir mal, Stabilität, Sie können auch sagen, relativ wenig Bewegung im Anstieg der der vollzeitschulischen Ausbildungsangebote haben, wobei sicherlich eines der Grundpunkte, dieser kleine blaue Teil ganz unten ist, nämlich Ausbildungsangebote nach BBIG und HWO. Sie wissen, dass mit dem Berufsbildungsgesetz 2005 den Ländern das, was früher als Sonderregelung möglich war, nämlich dass in Berufsfachschulen auch nach Berufsbildungsgesetz und Handwerksordnung Ausbildungsverhältnisse, die dann auch kammergeprüft werden, gemeldet werden können. Sie sehen, es hat sich praktisch nicht ausgedehnt. Es ist bei 8% der gesamten Ausbildung sind vorher wie nach der Novellierung gekommen und die große Frage, gerade in Zeiten eines Ausbildungsstellenmangels oder eines Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungsstellenmarkt, hätte man ja erwarten können, dass die Länder jetzt substitutiv Angebote machen, und zwar sowohl nach BBKWO wie auch nach den anderen Berufsfachschulen. Aber, meine Damen und Herren, es passiert nicht. So, dann sehen Sie hier, was ich glaube, nämlich die Differenzierung des Angebots an Ausbildungsplätzen im Schulberufssystem nach Ausbildungsclustern. Wir haben die BBKWO-Berufe für sich genommen und dann folgen die technischen kaufmännischen Assistenten, Wirtschaftsinformatik-Berufe, also Berufe, die, sagen wir mal, eine relativ hohe Nähe auch zu dualen Ausbildungsgängen haben. Und Sie sehen, dass der große Anteil, und das ist auch in der Entwicklung die Expansionsperspektive, die Berufe in der Gesundheits- und Krankenpflege, bei den Erzieherinnen und Kinderpflege und im sozialpflegerischen Bereich. Ja, dieses zusammen macht weit über die Hälfte der Berufe des Schulberufssystems aus. Und wie Sie gesehen haben, das sind zugleich Berufe, die sehr stark von jungen Frauen gewählt werden. Und wenn Sie sich erinnern, dass ich heute Morgen über die Ausbildungsadäquanz gesagt habe, es sind gerade diese Berufe, die tatsächlich im gleichen Beruf, wir haben anders als, das darf ich schnell dazwischen fügen, wir haben anders als Herr Wolter es für die Hochschulabsolventen gemacht hat, nicht nach Selbsteinschätzung gefragt, weil Selbsteinschätzung ist ein zu weicher Indikator, sondern wir haben mit den Kollegen des IAB nach den Berufskennziffern Ausbildungsberuf, Beschäftigungsberuf gab, aber ein sehr flexibles System gemacht, nämlich wir haben nach dem Zweisteller der Statistik gearbeitet, nicht nach dem Drei- oder Viersteller. Wenn wir, aber das haben wir auch noch geprüft. Wenn wir den Drei- und Viersteller, also wo der Einzelberuf wirklich verkodet ist, annimmt, dann steigt die Ausbildungsadäquanz auf über, weit über 40%. Aber das ist nur nebenbei. Sie sehen hier die Struktur der Schulberufe, die zugleich ihre Ausbildung, die zugleich ihre Expansionsperspektive wiedergibt. Was ebenfalls in diesem Bericht neu ist, ist die Differenzierung der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in der dualen Ausbildung und nur für die können wir sie abbilden nach schulischer Vorbildung. Diese lange Linie ist relativ uninteressant, kann man sagen, die folgt so in etwa der Schulentwicklung und sieht die Zunahme bei den mittleren Abschlüssen durch die Abnahme bei dem, also eine geringfügige Abnahme beim Hauptschulabschluss und interessanter als diese ist dann die berufsgruppenspezifische Differenzierung, die wir Ihnen hier, also das ist eine Grafik, die wir nicht im Bericht haben, weil wir keinen Platz haben. Aber an und für sich ist es sehr schade, haben wir sie nur als Tabelle im Anhang drin. Wir haben sie deswegen hier aufbereitet. Sie zeigt, wenn Sie jetzt, wir unterscheiden vier Cluster, jeweils nach dominierendem Vorbildungsniveau der Auszubildenden. Und was für uns überraschend ist, ist die hohe Stabilität über immerhin 14 Jahre, die diese Klasse über Konjunkturen hinweg behalten hat. Also, wobei wir hinzufügen müssen, wir haben nur rein hineingenommen die großen Ausbildungsbereiche, also alle Berufsgruppen, die über 3000 Ausbildungsverhältnisse, also neue Ausbildungsverhältnisse pro Jahr vorzuweisen haben. Und Sie sehen, wenn ich von links nach rechts gehe, das obere Segment, das sich dadurch auszeichnet, dass über 50% der Auszubildenden die Hochschul- oder Fachhochschulreife haben. Da sind die gesamten Informatikberufe drin, da sind aber auch die klassischen kaufmännischen Berufe drin, wie Bankkaufmann, Versicherungskaufmann und es sind überwiegend Berufe, wo der auch der Anteil der weiblichen Auszubildenden dominiert. Also man kann sagen, es wird das sehr gute Ausbildungsplatz, das sehr gute Angebot an Bewerbern mit Hochschulreife oder Fachhochschulreife von den Unternehmen. Aber auch da sehen Sie, es ist eine ganz stabile Struktur, die negativ gesprochen für Hauptschulabsolventen kaum noch Raum lässt. Das, was wir obere Mitte nennen, wird dominiert von Realschulabsolventen mit gleichzeitig hohen Anteilen von Hochschulberechtigten. Auch da sehen Sie, dass Absolventen mit Hauptschulabschluss 2006 nur noch, nee, ich glaube, jetzt habe ich was falsch gesagt, mit und ohne Mitte sind wir im Augenblick, da sind es 14%, also Jugendliche mit maximal Hauptschulabschluss, so ist es korrekt gesagt. Frau Seber, Sie müssen mich immer korrigieren, wenn ich das gegen die Sprachkonvention der Bildungsberichterstattung verstoße. Das, Nein, und dann sehen Sie die untere Mitte, wo immer auf die Struktur 2006 bezogen, die also die Absolventen mit mittlerem Abschluss dominieren. Und wo knapp ein Drittel noch Hauptschüler drin sind. Diese untere Mitte, ich will Ihnen mal schnell die wichtigsten Berufe, nee, auch für die oben nicht, also bei der oberen Mitte sind es Rechtsanwalt, Notar, Verwaltungsangestellte, Kaufmann, Spedition, Chemielaboranten. Es ist sehr interessant, dass wir in der oberen Mitte nur einen einzigen gewerblich-technischen Beruf haben, nämlich den Elektroniker in Betriebstechnik. Alles andere sind kaufmännische Berufe und auch dort mit in der Regel einem deutlich überwiegend weiblichen Anteil. So, und dann bleibt eben als unteres Segment, sind es ist sozusagen ein Segment, in dem die Hauptschüler noch die dominieren. Das sind die klassischen handwerklichen Berufe.
Bauholzfrauraum.
Bitte?
Bauholzfrauraum.
Ja, Maurer, Maler, Fachter, Gastgewerbe, Verkäuferin, Koch, Friseure, richtig. Tischler denkt, also es ist, ja, Sie können sagen, das ist der frühere Kernbestand eigentlich des dualen Systems einmal gewesen. Aber es sind eben in vielen auch Berufe, die von Strukturwandel eher zurückgehen. Also auch das muss man sehen. Und es sind Berufe, das kann ich Ihnen zeigen, es sind die Berufe, die auch die höchsten Anteile von ausbildungsinadäquater Beschäftigung nach Ausbildungsabschluss haben. Weil die Hauptschüler weniger Optionen haben als Realschüler und Abiturienten. Ja. Und es müsste sozusagen antizyklisch besetzt sein. Also von daher, denke ich, erklärt sich aus dieser relativ starken Segmentation nach Vorbildungsniveau, warum wir so viele Schwierigkeiten auch im Übergang haben, denke ich. Wie das Problem zu lösen ist, aber im Grunde genommen müssten die Anteile in der unteren Mitte zumindest sehr viel höher sein. Also das Fazit des diesjährigen Berichts ist, dass wir zwar eine Verbesserung der Angebots-Nachfrage-Relation haben, aber dass eine Unterversorgung mit Ausbildungsplätzen nach wie vor bestehen bleibt. Aber da sind wir auch mit der Bundesregierung ja im Konsens, die auch davon ausgeht und erhebliche Anstrengungen unternommen hat, um das Ausbildungsplatzangebot weiter zu erhöhen. Was das in Zukunft für die Finanzierung und auch für, also auf mittlere Sicht für die Angebote nach sich ziehen wird, das lässt sich heute nicht sagen. Wir haben extreme regionale Unterschiede, wobei wir die nach den Strukturtypen als besonders gravierend ansehen, weil da ja immer ökonomische und beschäftigungsstrukturelle und auch, wenn Sie so wollen, sozioökonomische Momente, also Migrationsanteil und so weiter sind, und die sind nicht kurzfristig zu verändern. Also muss man da, denke ich, gezielt in die Schaffung von Ausbildungsmöglichkeiten, ob dual oder schulisch, mag dabei im Augenblick gleichgültig sein. Wir haben eine sehr begrenzte Expansion des Schulberufssystems. Und zwar, wenn Sie es richtig sehen, eine, die auch weit unter der Nachfrage bleibt. Und das korrespondiert mit dem, was ich heute früh gesagt habe, mit dieser unglaublich niedrigen Quote der Einmündung in das Schulberufssystem von denen, die wirklich einen Beruf in ihm angestrebt haben, von unter 50% nach 2,5 Jahren. Also da bleibt ein Problem, das ich wirklich diskussionswürdig finde. Und dann kommt diese stabile Segmentation innerhalb der dualen Berufsbildung nach dem Vorbildungsniveau, was man sicherlich als eine Optionserweiterung für die mittleren und höheren Schulabschlüsse werten kann, aber was sich für die unteren Abschlüsse als Problem erweist. Wir sind etwas irritiert darüber, dass dieses zeitlich über einen so langen Zeitrahmen so relativ stabil ist. Nicht die einzige Bewegung war in der unteren Mitte, wo dann die Absolventen im mittleren Abschluss deutlich in diesem Zeitraum zugenommen. Aber das ist die einzig wirklich gravierende Unterscheidung, wenn man nicht dann in die Einzelberufe rein. Sie können das alles im Bericht auf Seite 285 nochmal nachlesen. So, bei der Weiterbildung werde ich mich auf ganz weniges konzentrieren. Nämlich einmal, worauf Herr Klima heute Morgen auch schon hingewiesen hat, nämlich, dass wir eine Stagnation der Weiterbildungsbeteiligung haben seit nunmehr etwa 5 Jahren und jetzt gerade das Niveau von etwa 1994 wieder erreichen, obwohl ja die öffentliche Propagierung von Weiterbildung ungebrochen hoch ist. Wir haben dann die wesentlichen Merkmale der Weiterbildungsbeteiligung geprüft und stellen fest, dass auch dort eine sehr starre Stabilität der alten Relationen ist, nämlich wer sich an Weiterbildung beteiligt und wer nicht. Das ist der Bildungsstand, das ist die berufliche Qualifikation, das ist der Erwerbsstatus. In all diesen hat sich wenig verändert und Sie können die Stärken der Bevorzugung oder auch Benachteiligung anhand dieser logistischen Regression, die wir mit den Daten des Adult Education Surveys gerechnet haben, prüfen. Und da sehen Sie, und das haben wir auch in den anderen Daten, die wir im Bildungsbericht berechnen, dass eben die nach Alltags gesehen, wenn man als Referenzgruppe die 19- bis 29-Jährigen nimmt, die Gruppe der über 50-Jährigen nur etwa halb so gute Chancen hat, in an Weiterbildung teilzunehmen. Sie sehen des Weiteren dann, dass negativ auch der Migrationshintergrund, das sind alles hoch signifikante Daten auf einem 1-Promille-Niveau, wie Sie an den drei Sternen sehen können. Die regionale Differenz Ost-West macht nichts mehr aus, aber der Schulabschluss ganz deutlich. Jugendliche mit mittlerem Schulabschluss haben eine über doppelt so gute Chance wie Jugendliche mit Hauptschulabschluss, mit Fachhochschulreife, eine zweimal höhere. Und was eben kolossal durchschlägt, und zwar insgesamt, das ist das eigentlich Erstaunliche, ist der Erwerbsstatus. Wer vollerwerbstätig ist, hat extrem viel bessere Chancen, an Weiterbildung teilzunehmen als nicht vollerwerbstätige und sozusagen viermal bessere als diejenigen, die überhaupt nicht an Erwerb teilnehmen. Und das sehen Sie dann nochmal unten von der beruflichen Position, wenn man als Referenzgruppe die Un- und Angelernten sieht, dann sehen Sie die Staffelung von Facharbeitern mit einer 150-prozentigen Chance über die meisten bis hin zu den Beamten mit gehobenen und höheren Dienst, die also eine fünffach so gute Chance der Weiterbildungsbeteiligung haben wie und angelernte Arbeiter. Meine Damen und Herren, dieses alles sind vielleicht hübsche, nochmal im Nachweis hübsche Ergebnisse, aber keine Überraschung. Das muss man jetzt deutlich. Aber sie sind deswegen trotzdem nicht trivial. Denn man muss ja sich eins sagen, was heißt das? Das heißt, dass die Weiterbildungspraxis in der Bundesrepublik nur sehr wenig kompensatorisch wirkt. Eher verstärkend, wo nämlich etwas vorhanden ist, also das Matthäus-Prinzip wirksam ist und dann eher Bildungsungleichheit verstärkt. Und bitte nehmen Sie das Altersargument ernst. Wenn wir die demografische Entwicklung haben, die wir haben, dann ist eine Bedingung sicherlich sowohl der gesellschaftlichen wie der ökonomischen Teilhabe, dass wir im Alter eine selbstverständliche und hohe Weiterbildungsbeteiligung haben. Also ich will mal sagen, die Ergebnisse sind deprimierend unüberraschend, weil die Perspektive eigentlich eine andere und die Aufgabe von Politik und Praxis besteht wirklich darin, zu sagen, so, wie kann man eigentlich diesen Zustand ändern? Ich bin nicht so optimistisch zu sagen wie andere, also wir setzen jetzt ganz auf das informelle Lernen. Meine Damen und Herren, wir haben im letzten Bildungsbericht schon die extreme Komplementarität von formeller und informeller Weiterbildung demonstriert und sehen darin. Aber was ein wenig vielleicht, also sozusagen auch die Plafondierung der Weiterbildung sind, ist, dass ja die Unternehmen, die mit Abstand wichtigsten Weiterbildungsanbieter im gesamten Bereich der beruflichen Weiterbildung, und wenn Sie den Bericht gelesen haben, oder wissen Sie, dass die berufliche oder die berufsorientierte Weiterbildung fast doppelt so groß ist wie die, also zwei Drittel zu einer, wie die allgemeine Weiterbildung und zunehmend an Gewicht gewonnen hat. Und wenn Sie jetzt diese Grafik sich anschauen, dass eben, das sind die CVTS-Daten, also ein europaweiter Survey, dass die Weiterbildungsangebote der Unternehmen zwischen 1999 und 2005 um über 12 Prozentpunkte zurückgegangen sind und dieses durchgängig durch sämtliche Betriebsgrößenklassen, dann ist vielleicht einer der Gründe mitgenannt, warum die Weiterbildungsbeteiligung auch nicht steigt. Wir haben dann diesen Bereich uns genauer angeschaut und kommen zu einer hohen Polarisierung. In der Tendenz bleibt es, aber kommt zu einer hohen Polarisierung der Weiterbildungsangebote nach den unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen. Nicht? Sie sehen hier am unteren Ende das Baugewerbe, den Einzelhandel, das Gastgewerbe und nicht viel besser ist Verkehr und Nachrichtenübermittlung. Während, und die sind alle weit unterhalb des Durchschnitts, während eben dann Energie- und Wasserversorgung, Kfz-Instandhaltung und natürlich auch die sonstigen Dienstleistungen und das Kredit- und Versicherungsgewerbe, also Beschäftigten, eine mehr als doppelt so gute Chance zur Weiterbildungsteilnahme bieten wie andere Branchen. Es findet etwas weiteres statt, was wir im Bericht auch mit aufgenommen haben, nämlich, dass dieses nicht nur die Anteile der Unternehmen angeht, die Weiterbildung, sondern dass dieses auch das Ausmaß oder die Intensität der Weiterbildung angeht. Auch dort geht die Schere weiter auseinander zwischen den weiterbildungsintensiveren und den weniger intensiven. Ich will das sagen. Also, die Weiterbildung geben das Vierfache pro Person ihrer Mitarbeiter für Weiterbildung aus wie die Weiterbildungsschwachen. Die Zeitquanta sind entschieden größer als bei den anderen und der Anteil der Weiterbildungsausgaben an der Lohn- und Gehaltssumme ist deutlich größer als in den anderen Fällen, sodass wir auch hier sagen müssen, also die einfachen Hinweise, so und so viel Prozent Anteil von Unternehmen der Branche, sagen noch relativ wenig, wenn wir nicht diese eher Intensitäts- oder Qualitätsindikatoren, die wir erstmals durch diese CVTS haben, mit einbezieht. Und das heißt eben, wir kriegen auch in den Belegschaften, also bei den Beschäftigten, deutliche Trennungslinien zwischen denen, die, sagen wir mal, in Branchen arbeiten, wo Weiterbildung einen hohen Stellenwert hat, und denjenigen, die in solchen Branchen nicht arbeiten. Was interessant ist, aber wir können natürlich keine eindeutigen Kausalitäten dafür sagen, ist, dass ein wahrscheinlich das entscheidende Merkmal die Tatsache der Innovativität von Unternehmen ist, nämlich ob Unternehmen im vergangenen, also den letzten 12 Jahren, neue Verfahren und Produkte initiiert haben. Dort überall ist die Weiterbildungsbeteiligung extrem viel größer als in den, und das sind 25% der Unternehmen, 75% sind es nicht. So, letzter Hinweis. Sie sehen auch hier, dass Deutschland dann, was die unternehmerischen Weiterbildungsaktivitäten, nicht gerade an der Spitze liegt, sondern so im unteren Mittelfeld, im internationalen Vergleich. Es sind noch nicht alle Länder ausgewertet, deswegen konnten wir hierfür noch nicht mehr Länder einbeziehen, als die, die wir hier aufgenommen haben. Aber auch da sehen Sie, dass Länder wie Frankreich, Niederlande, Österreich, Schweden, Vereinigtes Königreich und Norwegen, was die Beteiligung der Unternehmen an Weiterbildungen, ein, wie gesagt, weicher Indikator, deutlich mehr. Ich gehe jetzt nicht mehr ein auf die Weiterbildung der Bundesagentur für Arbeit und die Effekte, die Arbeitsmarkteffekte, damit wir wenigstens noch etwas Zeit zum Diskutieren haben. Ja, genau. Einverstanden. Ja.